Also ich sag mal, ich lege niemanden nackt in einen Sarg. Außer es wird ausdrücklich gesagt.
Ist das schon mal passiert?
Ja, weil derjenige FKK-Gänger war.
Hör auf jetzt!
Nein, ohne Mist.
Radieschen von unten. Der Podcast mit dem Tod. Mit Moderatorin Sissy Metzschke und Bestatter Jan Edler.
Es waren Flächen aus Edelstahl und diese Flächen wurden anscheinend nur mit normalem Fit gesäubert. Das hinterlässt ja Schlieren.
Jan Edler war gerade hier kurz auf Toilette und kam zurück und war fix und fertig darüber, dass hier nicht mit Edelstahlreiniger geputzt wurde, so wie er in den Waschräumen, in denen er die Verstorbenen wäscht. Okay, ich werde es weitergeben ans Gebäudemanagement. Ging trotzdem gut alles?
Läuft.
Hallo Jan Edler.
Hallo Sissy Metzschke.
Ich freue mich sehr, dass wir uns treffen zur zweiten Folge von Radieschen von unten.
Ich mich auch.
Du fummelst da irgendwas am Handy. Ich brauche deine Aufmerksamkeit,
meine volle Aufmerksamkeit.
Du bist ein Mann, du übernimmst dich. Wir haben in der ersten Folge von Radieschen von unten schon geklärt, dass jeder ein bisschen anders mit dem Tod umgeht. Wir haben schon geklärt, dass es kein richtig und auch kein falsch gibt, aber dass es, wenn es nach uns geht, auf jeden Fall weniger Druck gibt durch mehr Offenheit und auch durch mehr Aufklärung und mehr Ehrlichkeit. Und dafür steht und wirbt dieser Podcast.
Ja, das hast du schön gesagt.
Danke. Jan ist Bestatter, ich bin Moderatorin, uns verbindet der Tod. Und in dieser zweiten Folge von Radieschen von unten wollen wir mal so ein bisschen durch die Welt reisen und wollen gucken, wie verschieden Menschen mit dem Tod umgehen. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich meinen Großvater 36 Stunden, nachdem er verstorben war, noch zu Hause behalten habe?
Das hast du mir erzählt, beziehungsweise weiß ich, ja.
Weil du ihn abgeholt hast.
Weil ich ihn abgeholt habe.
Ja, ich erinnere mich nicht so krass an diesen Tag, muss ich gestehen. Ich weiß, dass du da warst, dass du reinkamst und ihn abgeholt hast. Aber immer, wenn ich so aus dieser Zeit erzähle, sind Menschen entsetzt darüber, dass ich ihn 36 Stunden zu Hause behalten habe. Aber das ist ganz legitim, ne?
Das ist in Sachsen-Anhalt total legitim, auf jeden Fall.
Ab wann würdest du davon abraten? Ohne eine Kühlung?
Bis 2 Tage ist noch in Ordnung, meiner Meinung nach. Weil alles weitere, ich meine, es passiert ja was mit dem Körper und irgendwann muss man sich eben auch von dem oder von der Verstorbenen dann auch trennen. Ich sage, es heißt ja nicht, dass man den oder diejenige nicht nochmal sehen darf. Das heißt, wenn der Bestatter einmal überführt hat, also abgeholt hat vom Sterbeort und die Verstorbene gekühlt wurde, dann kann man danach auch nochmal eine Aufbauung machen. Das geht ja.
No. Das hast du mit meiner Oma damals auch gemacht, das weiß ich auch noch ganz genau. Ich überlege jetzt die ganze Zeit mit meinem Opa, wessen Idee das eigentlich war, den zu Hause zu behalten noch eine Weile. Da sind so viele Dinge passiert, nachdem er verstorben war. Also erstmal wusste ich gar nicht, dass es eine Weile dauert, ehe man tatsächlich verstirbt. Also ich dachte so, das Herz bleibt stehen und so ein paar Minuten später ist man tot, dachte ich. Mein Opa ist gefühlt, ich weiß nicht, 2 Tage lang gestorben, würde ich jetzt mal sagen, wo er nicht mehr ansprechbar war, wo es keine Schluckreflexe mehr gab. Also das war wirklich so ein Prozess, ne? Ja. Und dann haben wir auch sowas gemacht wie, ich weiß gar nicht, ob das Totenwache heißt, aber wir haben eine Kerze angemacht neben seinem Bett und saßen da halt alle noch beisammen. Klingt jetzt richtig komisch, wenn ich es erzähle. Nee,
finde ich super.
Ja?
Finde ich richtig gut. Eine Totenwache halten finde ich richtig gut. Und ja, wie du sagtest, also zum einen, es gibt mehrere Phasen des Sterbens. Bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen kürzer. Aber dann auch so begleitet zu werden, finde ich persönlich, ist was richtig Schönes, was man für den oder diejenige noch machen kann.
Das war auch eine Szene, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, das war im Haus meines Großvaters, im großen, wunderschönen Wohnzimmer am Wald. Meine Oma war da, meine Mama war da, die Katze war da, ich war da. Wir waren alle bei ihm, haben da alle auch geschlafen, meine Oma im Sitzen, im Sessel, meine Mama auf der Couch und haben dann einfach diese Zeit miteinander verbracht und ich fand das wirklich schön. Wir haben dann auch sowas gemacht wie das Fenster geöffnet, damit die Seele rausfliegt. Meine Oma hat da drauf bestanden. Das ist so, ist das ein deutscher Brauch eigentlich? Weiß ich gar nicht.
Boah, das kann ich gar nicht sagen. Aber ich höre das von vielen, zum Beispiel Krankenschwestern, die in Krankenhäusern arbeiten, dass sie dann, wenn jemand auf deren Station verstorben ist, in dem Zimmer dann auch nochmal das Fenster aufmachen. Da bestehen die auch teilweise drauf, genau.
Dass die Seele raus kann. Ja. Glaubst du das?
Also ich sag mal, wenn ich jetzt jemanden abhole, den ich zu Hause abhole und der gerade eben erst, also ich sag mal, gerade eben erst verstorben ist, die Leichenschau wird ja nach 2 Stunden durchgeführt.
Die was?
Die Leichenschau, die der Arzt nochmal sozusagen machen muss, damit der Totenschein ausgeführt
wird. Also das ist die Reihenfolge. Jemand stirbt, dann kommt ein Arzt und dann kommst du als Bestatter.
Exakt, genau. Mhm. Und ich hatte dann schon öfters noch das Gefühl, dass irgendwas noch im Raum ist. Also das klingt
wirklich?
Das klingt komisch. Und wenn ich dann aber die Verstorbenen bei mir habe und die teilweise wasche, ankleide, dann merkt man schon, dass da was fehlt. Dass da sozusagen, manchmal habe ich, das klingt komisch, sag aber ich, manchmal,
wir sind unter uns.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich noch so ein bisschen beobachtet werde, so von oben, so, na, was macht er jetzt mit mir? Hm. Und das ist auch so ein bisschen vielleicht auch ein Teil von meinem Gewissen, was mache ich noch, was, was sollte ich noch machen? Auch ein großes Thema, schneide ich irgendwo Kleidung auf, um jemanden anzukleiden, ist teilweise gar nicht notwendig.
Also, was meinst du, verstehe ich nicht, schneidest du Kleidung auf?
Na, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden ankleide und der ist zum Beispiel sehr groß, Sakkos gehen sehr schwer anzukleiden, ob ich das jetzt hinten noch ein bisschen einen Entlastungsschnitt mache?
Ich habe eine ganz blöde Frage erstmal, ja. Wenn du die Verstorbenen bekommst, ja. Dann haben die ja was an. Oder haben die manchmal auch nichts an?
Also ich sag mal, die, es ist ja gesetzlich vorgeschrieben, dass die Leichenschau, die der Arzt macht, einem unbekleideten Verstorbenen durchzuführen ist. Ah. Und das heißt, in den meisten Fällen wird das auch so komplett so gemacht. Mhm. Wenn die natürlich aber im Pflegeheim liegen oder teilweise auch in manchen Krankenhäusern, hier in Halle ist es so, also ein Krankenhaus weiß ich speziell, die kleiden dann auch nochmal ein Sterbehemd an. Oder auch zu Hause, dann bestehen manche Angehörige auch drauf, dass er noch was, also dass dann nochmal angekleidet wird, beziehungsweise wenn ein Pflegedienst da ist oder so, der denen hilft, dann sind die auch nicht unbekleidet.
Also meistens haben die was an?
Meistens, ich würde eher sagen, meistens haben sie nichts an. Wo war deine Frage?
Meine Frage war, was du aufschneiden musst, aus welchem Grund?
Wenn man Verstorbene jetzt zum Bestatter überführt und der Bestatter kleidet die Verstorbenen an, dann bekommt man ja allerlei verschiedene Sachen. Teilweise sind es nur Hemden, manchmal sind es auch komplette Bekleidung, das heißt Unterwäsche, dazu ermutige ich auch, weil ich sage auch immer, ich hatte jetzt nicht in meinem Leben nur eine Jeanshose an, keine Unterwäsche, keine Socken und nur ein Pullover drüber, sondern ich sage komplett, geben Sie mir komplett alles mit, was der oder diejenige gerne getragen hat. Und es war zum Beispiel bei einem, war es auch ein Blaumann gewesen. Hat halt immer ganz gerne einen Blaumann getragen. Und dann hab ich da so, oder hier so eine alte Dederon-Schürze.
Was ist denn Dederon?
Kennst du das nicht
das
noch?
Das ist ein Begriff, den kenne ich von meiner Oma, aber ich habe das Material jetzt gerade nicht.
Genau, das ist so ein, ja, wie so ein...
Dederon, wie Nylon? Nee.
Kunststoff, ja, wie so ein Kunststoffmaterial, woraus die Schürzen damals waren.
Ach,
in der
ja,
DDR.
Ja, na klar, ja,
diese
ja.
Ganz
ja,
toll ja. Hässlich bedruckten Schürzen.
Dederon ist ein geiles Wort, Dederon.
Dederon. Bei manche Verstorbenen sind halt, sag ich jetzt einfach mal, so groß und so schwer, dass es halt schwierig wird, denen alles anzukleiden, was sie vielleicht lange nicht mehr anhatten.
Ach so.
Manche geben nämlich zum Beispiel auch Hochzeitsanzüge mit oder Anzüge, die sie zur silbernen Hochzeit hatten oder mal zu irgendeinem Anlass und die lange nicht mehr, sag ich mal, angezogen wurden und bestehen aber dann teilweise drauf, dass das angekleidet wird.
Aber ganz kurz, dieses Ankleiden, redest du jetzt nur davon, wenn jemand nochmal aufgebahrt wird oder hat das derjenige zum Beispiel auch an, bevor er eingeäschert wird?
Genau.
Egal, ob man denjenigen oder diejenige nochmal sieht oder nicht, du kleidest immer an.
Wenn das gewünscht wird, auf jeden Fall. Also ich sag mal, ich lege niemanden nackt in einen Sarg. Außer es wird ausdrücklich gesagt.
Ist das schon mal passiert?
Ja, weil derjenige FKK-Gänger war.
Hör auf jetzt!
Nein, ohne Mist. Und dann respektiert man den Wunsch.
Ach Jan, ich liebe das.
Wieso?
Du hast ja damals noch für ein Bestattungshaus gearbeitet. Hm. Hat da irgendjemand gesagt, nee, das machen wir nicht? Oder waren sich gleich alle einig, der FKK-Gänger, das wird respektiert, der geht nackig in den Sarg?
Also ich hatte das Gespräch geführt, dadurch, dass ich auch selber gewaschen, also wasche und ankleide. Dort jedenfalls war das gewesen bei dem Unternehmen, wo ich gearbeitet hatte, brauchte ich mich niemandem zu rechtfertigen. Genau. Also ich habe dann auch kurz gesagt, als es darum ging, weil ich jetzt zum Beispiel weil der Verstorbene kein Sterbehemd anbekommen hat oder nicht irgendwo stand. Es ist ja auch ein kaufmännischer Posten, das Ankleiden des Verstorbenen beim Bestatter. Das habe ich rausgenommen, weil Ankleiden war nicht notwendig.
Hast du nicht berechnet?
Naja, natürlich nicht. Ist ja Quatsch.
Du bist halt ein guter Kerl.
Naja, nee.
War es ein offener Sarg?
Es war kein offener Sarg.
Okay.
Er ist trotzdem gebettet worden auf dem Kissen und trotzdem zugedeckt mit der Decke, aber er wollte halt unbedingt nackt im Sarg liegen.
Finde ich richtig stark. Ja. Während du das gerade erzählt hast, habe ich wieder gedacht, was du für ein guter Kerl bist, weil... Nein warte, du musst das auch mal aushalten, dass ich dir Komplimente mache, weil das zeigt auch so deinen Charakter, ne? Dass du sagst, egal ob man denjenigen jetzt im offenen Sarg hat, nochmal aufbettet oder nicht, ich möchte, weil ich pietätvoll arbeite und weil mir das auch wichtig wäre, möchte ich, dass der Verstorbene oder die Verstorbene vom Schlüpper über die Schuhe einfach alles anhat. Ich finde das cool.
Das Ding ist, aber das sollte eigentlich die Maxime sein.
Ja.
Ordentliches Arbeiten und gerade in dem Berufsfeld ist Vertrauen so unheimlich wichtig. Man gibt ja im Endeffekt dem Bestattungshaus, wenn man dort einen Vertrag mit dem Bestattungshaus schließt, gibt man dem Bestattungshaus ja auch das Totenfürsorgerecht. Das heißt, die müssen sozusagen Fürsorge tragen für den Verstorbenen Und das sollen die bitte auch ordentlich machen. Das ist jedenfalls meine Meinung. Und deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, wie im genannten Fall, der jetzt unbedingt unbekleidet beigesetzt werden wollte, ja, mache ich das auch. Andererseits habe ich auch welche, also die haben mir 3 verschiedene Anzüge gebracht und ich sollte dann auswählen. Und ich habe gesagt, na, ich kann das doch jetzt nicht auswählen. Nee, doch. Sie haben das ja am besten im Blick und den anderen können Sie dann auch entsorgen. Und okay, dann habe ich halt was Schickes zusammengestellt und die wollten auch unbedingt nochmal ein Foto haben im Sarg. Wollten nicht nochmal am offenen Sarg Abschied nehmen, aber nochmal ein Foto ganz gerne. Das ist auch total in Ordnung. Haben wir gemacht. Fanden sie super. Waren sie zufrieden.
In dieser schlimmen, dunklen, grauen, traurigen Welt da draußen bist du, Jan Edler, ein kleiner Hoffnungsschimmer unter den Bestattern.
Come on. Also ich denke, es gibt viele Bestatter, die auch so arbeiten. Und da bin ich auch sehr froh. Weiß man auch durch vielleicht Instagram oder Facebook gibt es ja auch noch. Es gibt auch, oder durch andere Reportagen, es gibt viele Bestatter, die auch so arbeiten, das weiß ich. Ich möchte halt einfach nur für mich selber, wenn ich die Arbeit mache und wenn ich auch darüber erzähle, das kann ich ruhigen Gewissens sagen, ordentlich arbeiten.
Finden wir gut.
Totgeflüster.
Ich habe dich noch nie gefragt, was du eigentlich glaubst. Jan und ich sehen uns auch privat sehr viel, also abseits dieses Podcasts. Und wir reden auch gerne und viel über den Tod und über Sterben und über alles, was damit zusammenhängt. Jan natürlich vor allem, weil es sein Daily Business ist und ich, weil es mich wahnsinnig interessiert und fasziniert und ich es wichtig finde. Aber ich habe dich in all den Jahren noch nie gefragt, was du persönlich glaubst, was eigentlich nach dem Sterben passiert.
Das ist eine gute Frage.
Danke.
Ich habe mich da, also es ist nicht so, dass das für mich was Abgeschlossenes ist. Ich habe mich da die letzten Jahre viel mit beschäftigt. Auch schon bevor ich den Job gemacht habe, habe ich mich viel damit beschäftigt. Ich habe auch Philosophiebücher gelesen und so eine Sache, weil es hat mich einfach schon immer so ein bisschen interessiert. Ich bin für mich selber noch nicht an den Punkt gekommen. Ich finde eine Idee ganz gut, dass wir alle Energie sind, man möge es Seelen nennen, und diese Energie zu dem großen Ganzen gehören und deswegen auch nichts verloren geht, wenn jemand stirbt, sondern dass alles zusammenbleibt. Es gibt da ein schönes Video, weiß nicht, ob wir das jetzt hier Werbung machen können für jemand anderes, aber es gibt ein schönes Video zum Beispiel auf YouTube von Kurz gesagt, das nennt sich das Ei. Ich finde das so toll, das habe ich zum Beispiel jetzt auch meinem 15-jährigen Sohn vorgespielt und auch meiner Schwester, weil die auch eine Frage dazu hatte. Und ich finde das so beruhigend zu wissen für mich selber, aber das ist ja auch einfach meine eigene Meinung, dass ich mir keine Gedanken machen muss, was nach meinem Tod ist, weil wir einfach zu einem großen Ganzen gehören. Glaubst du nicht?
Weiß ich nicht. Ich würde das gerne glauben und das mit der Energie haben mir schon oft Leute erzählt und es ergibt auch total Sinn, finde ich, dass alles Energie ist und dass auch mit der Seele, was wir vorhin hatten, wenn du das Fenster aufmachst und dass ja die Energie von einem Menschen irgendwo hin muss, das erschließt sich mir alles, aber ich tue mich sehr schwer damit, an irgendwas zu glauben, was danach passiert, weil ich leider glaube, dass es danach, nach dem Leben genauso ist wie davor. Also für mich persönlich, für mein Bewusstsein. Ich war ja auch in dieser Trauertherapie und da hat der Therapeut zu mir gesagt, weil ich so starke Probleme damit hatte, als meine Großeltern verstorben waren, die Welle ist das Meer. Die Welle ist das Meer war der Satz, den ich circa 5000 Mal auf mein Notizbuch geschrieben habe. Wir sind alle eins, ne? Die Welle ist das Meer. Wir kommen, du siehst eine Welle, die geht auch wieder, aber die ist Teil des Meeres. Und das hat mir manchmal ein bisschen Trost gespendet. Aber wenn ich so richtig ehrlich bin, dann glaube ich, ich weiß nicht, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ich glaube, dass wir uns wiedersehen, weil das zum Beispiel auch was ist, was meinem Opa, als er im Sterben lag, dolle geholfen hat. Er hat mich nämlich gefragt, boah, ich teile dir richtig private Sachen, ne? Er hat mich nämlich gefragt, ob ich glaube, dass er mutig ist. Und da habe ich gesagt, Opa, wie kommst du denn da jetzt drauf? Und da hat er gesagt, na, da wo ich jetzt hingehe, da bist du ja erstmal nicht. Und da habe ich gesagt, naja, aber guck mal, du gehst ja nur vor. Ich habe gesagt, ich komme da ja hin, wo du jetzt hingehst. Du guckst ja nur schon mal nach dem Rechten und dann komme ich da hin. Und er war kurz ruhig und ich hatte so das Gefühl, er konnte sich damit anfreunden. Das war so ein Gedanke, der hat ihm geholfen. Deshalb steht auch auf seinem Grabstein, bis wir uns wiedersehen. Und es ist ein Gedanke, Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mir wünschen würde, das zu glauben. Und das sind auch so Momente, wo ich ein bisschen neidisch bin auf andere Kulturen, weil ich so denke, die Hindus, die Buddhisten, weißt du, für die das irgendwie nicht zu Ende ist, die nicht denken, danach ist Schicht im Schach, sondern die denken, ey, danach geht's weiter, da kommt irgendwie die nächste Stufe oder so. Ich finde, das würde das ganze Leben für mich persönlich richtig dolle vereinfachen.
Verstehe ich absolut. Und ich denke, Glaube generell ist etwas, was halt eben in so einer Situation sehr auffängt. Und da bin ich auch neidisch, dass ich nicht mit einem Glauben erzogen wurde. Also ich wurde komplett als Atheist erzogen. Bei uns spielte Kirche, Glaube nie eine Rolle. Und wenn ich auf Beisetzungen bin, wo, also ist ja bei uns im Raum viele evangelische oder katholische Beisetzungen, wenn ich auf solchen Beisetzungen bin und ich sehe, welche Kraft die auch junge Menschen aus sozusagen den Worten Gottes oder aus dem, was der Pfarrer erzählt, ziehen können, dann wünscht man sich das. Dann hätte ich das auch gern.
Ich auch. Ja. Die Muslime, die glauben ja auch an ein Leben nach dem Tod, ne? Also in der Hoffnung darauf, dass die dann in der Nähe Gottes sind. Und der Tod wird ja bei denen als so ein Übertritt in eine andere Ebene des Lebens gesehen. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und auch die Hindus und die Buddhisten, das hängt irgendwie schon sehr miteinander zusammen, ne? Die haben die Vorstellung, dass es danach einfach auch weitergeht. Also diese Wiedergeburten, diese Reinkarnation, die hören ja bei denen auch nicht auf. Das hängt dann irgendwie noch mit Karma zusammen, ne?
Ganz genau.
Da muss man irgendwie gucken. Und ich habe aber auch mal gelesen, ich weiß nicht, ob ich da jetzt Quatsch erzähle, dass das gar nicht das Geile ist. Also ich glaube, der Zustand der Erlösung, da muss dann irgendwas passieren, dass die aus diesem Kreislauf der Reinkarnation auch rauskommen.
Ganz genau. Also im Buddhismus ist es jedenfalls so, dass der höchste Zustand ist der Zustand des Nichts, also des Nirvana.
Ja, genau.
Auch eine krasse Vorstellung.
Und was ist da dann los?
Da ist nichts los. Aber da muss ja auch nichts los sein.
Aber weißt du, was ich immer nicht verstehe? Ja, da muss nichts los sein, aber ich verstehe immer nicht das Bewusstsein, ne? Also es steht und fällt doch alles mit unserem Bewusstsein.
Ja, aber das Ding ist halt einfach, wir halten uns ja ganz gerne an Materiellen fest. Wir versuchen uns immer ganz gerne, was wir uns auch vorstellen können zum einen.
Zum Beispiel, wenn man mit dem Flugzeug fliegt und dann über den Wolken ist und denkt, hä, hier ist doch gar keiner.
Zum Beispiel, als mein Hund gestorben ist, musste ich meiner Tochter natürlich erklären, was ist. Und ich wollte eigentlich überhaupt nicht kommen mit dieser Story, naja, okay, und jetzt Himmel und so weiter, weil das ist für mich ja selber so abstrus. Und dann war aber für sie das Tröstende, dass wenn irgendwo eine Wolke ist und da so ein Lichtstrahl durchfällt, dass da unsere Lexi sitzt und dass sie aufpasst. Aber wie kommst du da wieder raus? Na, und jetzt hat sie nicht mal Religion in der Schule, sondern hat Ethik und ich weiß noch nicht, wie ich die da hinkriege, um ihr das irgendwann mal zu erklären. Aber vielleicht ist das auch eine Entwicklungssache.
Aber die ist jetzt wie alt?
Die ist 6.
Die denkt das immer noch?
Die denkt das immer noch. Die findet den Gedanken auch tröstlich.
Hätte ich gerne. Mindestens das mit den Wolken. Wie deine Tochter mit dem Hund, das fände ich irgendwie ganz schön.
Mit den Wolken, das war schön.
Und wenn wir schon bei Kultur und bei Glauben sind, du hast letztes Mal schon ganz kurz angefangen von den Sorben zu sprechen. Da habe ich dich aber unterbrochen, habe gesagt, pack das in die nächste Folge. Also was ist bei denen los?
Die Sorben sind ja eine eigene Kulturgruppe im Osten Sachsens und Brandenburgs. Heutzutage sind sie vorwiegend katholisch geprägt. Das hat sich immer mal so ein bisschen geändert, auch durch die DDR hat sich das geändert. Gehören ja zu den Katholiken, die glauben natürlich auch an eine ganzheitliche Wiederauferstehung, wie eben die Katholiken dran glauben.
Also einmal.
Heißt, genau, das, was du eben vorhin schon auch zu den Muslimen gesagt hast.
Ja.
Das heißt, es gibt natürlich vorwiegend Erdbestattung bei denen. Es gibt auch diese ganzen Rituale mit Totenwache, wie bei deinem Opa.
Ja.
Es gibt die Aussegnung. Und bei den Sorben ist es wichtig, dass die auch in ihre Traditionskleidung gekleidet werden. Das heißt, die Männer haben da spezielle Kleidung, die Frauen haben da spezielle Kleidung. Ich habe mich da letztens mit einem Freund unterhalten, der aus der Nähe von Bautzen kommt, der auch gesagt hat, also der mir das auch so ein bisschen erklärt hat, wie das dann aufgebaut ist.
Was haben die denn an?
Gerade die Frauen, die haben so einen großen Haarschleifen und ganz traditionelle Röcke und Westen.
Fand ich jetzt noch nicht so beeindruckend, muss ich sagen.
Ja, wir bauen ja auf.
Weißt du nicht, was? Achso, da kommt noch was. Was hast du denn noch mitgebracht?
Ich habe dann noch ein bisschen was Exotisches mitgebracht. Und zwar die Toraja. Der Tod als Höhepunkt des Lebens. Ich denke, das klingt aber ganz gut, oder?
Der Tod als Höhepunkt des Lebens. Also, dass man darauf hinarbeitet, dass man darauf hinlebt sozusagen, dass man irgendwann sterben kann.
Ganz genau. Die machen eine richtige Party. Also die machen wirklich...
Ja, das gefällt mir. Erzähl mir mehr drüber.
Also die Toraja leben auf der indonesischen Insel Sulawesi. Und das ist mehr oder weniger, die glauben an eine Mischform aus dem Christentum und aus ihrer Naturreligion. Bei denen ist das so, wenn die versterben, dann bleiben die Verstorbenen erst zu Hause über mehrere Tage. Und werden dort gewaschen, einbalsamiert. Die Anwesenheit dieser Verstorbenen zu Hause soll zum einen die Geister besänftigen, ist auch was Tröstendes für die Angehörigen. Danach gibt es halt eine Prozession nach diesen gewissen Anzahl von Tagen.
Na, was?
Das heißt, eine Prozession, das heißt, viele Leute laufen mit dem oder der Verstorbenen bis zum Begräbnisort.
Okay, im und Sarg.
Im Sarg, tanzen, lachen.
Ah.
So, es ist auch bei den Toraja ist es so, umso mehr Leute dabei sind, umso angesehener waren halt eben auch die Verstorbenen.
Also die sind schwarz gekleidet, aber die feiern eine Fete.
Die feiern eine richtige Fete, krass. Ganz genau. Die freuen sich, dass sozusagen der Tod eingetreten ist, weil das für die das Höchste ist. Ne? Und sicherlich auch einen Übergang darstellt zu was Schönem. In den christlichen Religionen ist ja das Leben Leid. Und das Leid wird ja erlöst, wenn man sozusagen in diese höhere Form geht, wenn man aufersteht und dann sozusagen in das Reich Gottes kommt. Sicherlich hat das auch Bestandteil bei diesem Glauben der Tora, ja.
Weil du gerade gesagt hast, dass das Leben der Verstorbenen da mehr gefeiert wird bei denen, ne? Das ist ja auch was, worüber wir beide uns schon öfter mal unterhalten haben, dass wir das so gerne in Bestattung und Zeremonien auch hier bei uns so ein bisschen bringen würden. Also diesen Gedanken zumindest. Nicht gleich, dass man jetzt tanzt, während man den Sarg zur Grabstätte bringt, aber dass man zumindest diese Dankbarkeit und dieses Zusammensein und das Leben halt mehr zelebriert.
Auf jeden Fall. Aber weil du sagst tanzt, da fällt mir gerade eine Geschichte ein. Ich hatte einen Trauerfall gehabt, bei dem ich auch die Rede gehalten habe und die Verstorbene hat mit dem Witwer gerne zusammen getanzt. Und es hat ein befreundetes Paar hat Tango getanzt während der Trauerzeremonie.
Ach, ist das schön.
Und das war, ich weine nicht oft, weil ich versuche mich natürlich auch selber, weiß ich nicht, in einer Art Kontenance zu bewahren, während Trauerfeiern, wenn ich spreche. Aber da liefen mir die Tränen, weil ich das so berührend fand. Und das mit dem, um den Sarg tanzen und so, natürlich hat das bei uns, wir sind alle ein bisschen steifer. Das ist einfach so.
Ja, du nicht, Jan Edler, du nicht.
Naja, du sagst ja immer, ich soll einen Stock rausziehen.
Aber haben die noch mal ganz kurz, damit wir uns das alle vorstellen können, in der Trauerhalle getanzt oder
genau,
am Grab?
Die haben in der Trauerhalle getanzt. War unheimlich berührend, genau. Und nachdem die getanzt haben, habe ich noch ein paar ganz kurze Abschlussworte gehalten und dann wurde die Urne rausgetragen. Das war so schön, das hat so gepasst und das war so persönlich. Und die haben halt eben auch natürlich durch den Tanz, ne, der Tanz, das ist ja da ein Ausdruck von Gefühlen, haben die dieses Leben von der Verstorbenen und den Tod und diese ganze Trauerzeremonie zu einem Punkt zusammengebracht, das war einfach klasse.
Weißt du, was daran so geil ist? Das hat so Eventcharakter, aber ist trotzdem so ehrlich und so echt und so nah an der Verstorbenen
das
dran.
Das war,
ne?
Unheimlich authentisch, ja, dass genau. War nichts irgendwo aufgesetzt ist. Ja, das hat es halt eben auch so, ja, auch für alle Anwesenden, die meisten wussten, dass das passiert, manche wussten das nicht, aber es hat das für alle halt auch zu einem wichtigen Abschlussereignis gemacht.
Können wir das auf meine Liste schreiben? Also Jan und ich sind ja für so eine Freundschaftsbücher wie damals in der Schule, nur dass man halt reinschreiben kann, wie man sich seine eigene Bestattung mal vorstellt. Ich möchte, glaube ich, auch, dass bei mir, also schon Hip-Hop, die Melli, meine beste Freundin, soll das in die Hand nehmen, aber die sollen schon was Cooles, was Hip-Hoppiges tanzen, das würde ich mir wünschen.
Wird gemacht.
Hast du schon mal davon gehört, dass es ein Dorf gibt, ich weiß nicht, ob es bei den Mexikanern ist, aber ich meine das, wo die Verstorbenen nach einer gewissen Zeit nochmal ausgebuddelt werden, angezogen werden und dann so durchs Dorf getragen werden?
Das habe ich schon mal gesehen in einem Film.
Ich habe das schon mal in einer Reportage gesehen, aber was ist denn da los?
Das ist auf Madagaskar, möchte ich meinen. Und zwar werden da jedes Jahr an einem bestimmten Tag, werden die Verstorbenen aus den Gräbern geholt, werden gewaschen, werden nur eingekleidet, egal in welchem Zustand die sind.
Ich wollte gerade fragen, was gibt's denn da zu waschen nach ein paar Jahren?
Egal in welchem Zustand die sind. Und dann tragen die von dem Bestattungsort, das sind meistens so eine, wie so eine Art Gemeinschaftsgruften, tragen die dann zum Dorf, dann tragen die wieder zurück, machen sicherlich dort nochmal eine kurze Zeremonie. Das ist dann sozusagen deren Umgang mit dem Ganzen. Also wenn wir mal das mal auf uns münzen, ist das doch so eine Ehrung auch von den Verstorbenen. Die gibt es bei uns nicht. Bei uns ist es meistens so, die Verstorbenen sind dann weg, da ist die Beisetzung und dann hat man ein Grab.
Und das muss gepflegt werden.
Und das muss gepflegt werden und man hat nur noch den Gedanken an den Verstorbenen. Diese Ehrung der Verstorbenen findet bei uns nicht unbedingt auf diese Art und Weise.
Aber Jan, jetzt stell dir doch mal bitte vor, du bist so sozialisiert, dass es für dich halt Standard ist, dass du einmal im Jahr deine Oma ausgräbst, die wäscht, der was anziehst und mit der durch. Ich kann, also das klingt für mich wie eine richtig skurrile Filmszene und dann bin ich schon, da bin ich wieder da, was wir vorhin hatten. Glaube ist halt einfach so was Krasses, das ist so spannend. Das ist ja für die, also wir reden darüber, als wäre das unfassbar, für die ist das halt Standard, ne?
Das ist richtig. Das ist für den ihr normaler Umgang mit dem Thema. Ganz genau. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich sag mal, das hat sicherlich auch bei uns hygienische, also
das hat sehr, sehr viele Gründe, warum wir
viele
das nicht
Gründe.
Machen. Eine Frage habe ich noch. Ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst oder ob das eine Frage für Dr. Marc Benecke, den Kriminologen ist. Wie viele Jahrzehnte kann man das denn weiterführen? Also irgendwann ist doch dann der Schicht im Schacht, oder? Du kannst doch nicht nach 20 Jahren noch jemanden ausbuddeln. Da ist doch nichts mehr.
Nee, die buddeln die ja nicht aus. Oh Gott, ausbuddeln.
Entschuldigung, wie heißt das denn? Pietätvoll.
Bei uns in Deutschland heißt Exhumierung.
Ach so.
Ja, aber das...
Die exhumieren die doch nicht.
Nein, weil die Verstorbenen bei denen liegen ja in so einer Art Gruft. Das heißt, die liegen meistens in so Nischen. Die haben auch, glaube ich, nicht mal unbedingt Särge, sondern das sind halt wie einfach Nischen in lehmigen Böden, wie man bei uns halt in Gruften einzelne Nischen hätte.
Und der Verwesungsprozess ist dann ein anderer und deswegen geht das?
Ich nehme an, dadurch, dass es ja dort sehr trocken ist und sehr durchlüftet ist, mumifizieren die schnell. Und dadurch ist das sicherlich schon was anderes. Ich weiß auch nicht, wie das in der Kultur ist, was sie mit den Verstorbenen machen, wenn die, bevor die beisetzen. Na, ob die jetzt speziell präparieren dafür.
In jedem Fall ist das eine sehr spannende Geschichte. Und ich habe noch, vielleicht um diese Bilder mal kurz wieder ein bisschen beiseite zu schieben, habe ich noch einen sehr schönen Gedanken. Und zwar einen hawaiianischen, den ich heute noch mitgebracht habe. Auf Hawaii gibt es ja alles Mögliche, ne? Von Sandbestattung über Vulkanbestattung über Höhlenbestattung und Wasserbestattung. Und ich finde, diese Wasserbestattung auf Hawaii, ne, alles, was ich darüber gelesen und gesehen habe, das ist so unfassbar schön. Also das bedeutet, dass der Verstorbene natürlich erstmal eingeäschert wird und dann die Freunde und die Familie die Urne auf einem Surfbrett oder von mir aus auch auf einem Boot aufs offene Meer bringen. Dort werden dann so ein paar hawaiianische Gebete gesprochen, dann werden diese Blumenkränze, die man so kennt, alle niedergelegt aufs Wasser. Alle tragen übrigens weiße oder bunte Kleidung, um mal noch dieses Bild zu vervollständigen. Und dann ist die Grundhaltung auch bei denen, dass der Tod nicht betrauert wird, sondern das Leben mit dem Verstorbenen nochmal gefeiert wird, draußen auf dem Meer. Und ich habe das auch gelesen in einem Blog, da hat sich eine junge Frau Gedanken gemacht, wie das ablaufen würde, wenn sie das haben wollen würde. Also wenn du jetzt in Deutschland verstirbst, hast eine deutsche Staatsbürgerschaft und wünschst dir aber so eine Beisetzung. Und sie hat das zusammengetragen. Sie hat gesagt, also was es braucht, ist die Ausstellung des Totenscheins durch einen Arzt, so wie du es vorhin auch beschrieben hast, ne? Dann die Versorgung durch ein Bestattungshaus in Deutschland und dann geht's irgendwie über eine zusätzliche Beauftragung von einem Dienstleister und irgendwie muss die Asche vorher in die Schweiz, damit das dann passieren kann. Ich meine, dass du mir schon mal erzählt hast, dass die Schweiz ein ganz wichtiger Player ist in diesen Grauzonenfragen.
Unter anderem die Schweiz. Erzähl mal weiter, wie geht's denn weiter? Also der Verstorbene wird dann hier in Deutschland eingeäschert und
Und dann gibt's diese Dienstleister, die sich darauf spezialisiert haben, genau sowas umzusetzen. Die würden dann die Urne in die Schweiz bringen und von da aus geht's nach Hawaii.
Von da aus geht's nach Hawaii. Das ist kein Problem. Du hast ja in Deutschland hast du ja einen Friedhofszwang. Das heißt, du brauchst, musst irgendwo eine Grabstelle kaufen. Du kannst sicherlich beantragen, dass du, wenn du einen, ich nehme an, wenn du einen teilweise Wohnort in Hawaii hättest, dann könntest du sagen, gut, ich habe dort meinen Beisetzungsort.
Und wer fliegt dann mit deiner Asche im Rucksack nach Hawaii?
Theoretisch, wenn das, wenn die Papiere da sind und das richtig gekennzeichnet ist, kann das auch der Angehörige machen. Und wir haben es ja zum Beispiel, also ich hatte es jetzt schon öfters so gehabt, dass ich, wenn ich eine Beisetzung von jemandem hinduistischen Glaubens habe, dann haben wir die Asche auch mitgegeben. Die wurde sogar als Handgepäck.
Tatsächlich?
Ja, mit den nötigen Papieren. Und dann haben die im Flugzeug mitgenommen nach Indien und dort haben die dann verstreut, die Asche.
Ach.
Ja, und ich nehme an, das wird es sicherlich auch Richtung Hawaii geben. Hawaii, USA. Kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Solche Bräuche wie diese hawaiianische Beisetzung bei uns durchzuführen, ist gar nicht so unrealistisch. Das heißt, es gibt ja auch bei uns die Möglichkeit, dass man zum Beispiel eine Reederei beauftragt und auf der Nord- oder Ostsee beisetzt.
Oder auf dem Kossi.
Nee, das geht nicht.
Ach, warum nicht?
Es geht nur außerhalb der Drei-Meilen-Zone.
Also auf der Saale geht auch nicht?
Nein, das geht auch nicht.
Und was ist mit Radmannsdorfer Teiche? Einmal eine Wakeboard-Anlage?
Nein.
Schade.
Es gibt aber natürlich auch Möglichkeiten, dass selbst wenn man die Beisetzung hier auf einem normalen Friedhof durchgeführt hat, dass man zum Beispiel eine Art Tradition einführt, dass man, ich denke speziell an eine Geschichte, die ich letztens gehört habe. Die Familie ist immer, seitdem der Verstorbene und die Ehefrau zusammengekommen sind immer auf Hiddensee gefahren. Das war für die immer ein wichtiger Punkt. Die waren da jedes Jahr mit den Kindern auch. Und dann haben die Kinder auch erzählt. Und haben auch erzählt natürlich in dem Gespräch, dass es für die schwierig war, dann wieder auf Hiddensee hinzufahren, weil dort alles an den Verstorbenen erinnert hat. Aber die haben auch gesagt, die werden dort weiter hinfahren, weil das für die ein wichtiger Punkt ist für deren Familie. Das heißt, für die ist dann demnächst die Tradition, dass sie dorthin fahren auf Hiddensee und dort dem Verstorbenen gedenken, weil das für die so ein wichtiger Punkt ist.
Und wo ist der beerdigt worden?
Beerdigt worden ist er in Dessau.
Aber Hiddensee wäre doch drin gewesen, oder?
Hiddensee wäre drin gewesen, wollen sie aber nicht.
Ach so.
Weil die Ehefrau, die wollte ganz gerne auch einen Punkt haben, wo sie sozusagen in der Nähe ihrer Wohnstätte hingehen kann und sich fest erinnern kann. Es sollte halt keine Seebeisetzung werden, aber eine Seebeisetzung wäre theoretisch auch möglich gewesen, natürlich.
Willst du mal ins Wasser oder willst du in die Erde?
Wasser finde ich gar nicht so schlimm.
Also, okay, reden wir mal anders nochmal drüber, ich wollte es nur schon mal hören.
Wasser wär eigentlich echt ganz gut. Ich meine, ich bin ein Sternzeichen Fischer, also vielleicht hat das ja auch irgendwas zu bedeuten.
Songs zum Sterben.
Ich mach's jetzt ganz kurz, weil wir heute schon so viel geschnattert haben. Auf die Songs zum Sterben Playlist packe ich heute einen Song, den du wahrscheinlich noch nicht auf dem Zettel hast, Jan Edler, obwohl du schon sehr viele Bestattungen durchgeführt hast.
Ich bin gespannt.
Und ja, es ist ein Song zum Thema, bis wir uns wiedersehen, was uns ja im Glauben sehr viel helfen würde, haben wir gesagt, was auch auf dem Grabstein meines Großvaters steht, was irgendwie ein total netter Gedanke ist, der den Tod ein bisschen erträglicher macht. Und der Song heißt See You Again. Er ist von Wiz Khalifa zusammen mit Charlie Puth. Und in dem Song gibt's die Zeile: It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Ich finde, es ist ein wahnsinnig schöner Song. Der kommt jetzt nach Helene Fischer auf die Songs zum Sterben Playlist.
Finde ich gut. Gefällt mir sehr.
Fragen an den Tod.
Wie kalt sind Tote wirklich? Mein Freund sagt immer oder fragt mich immer, ob ich noch lebe, weil meine Füße immer sehr kalt sind. Im Film sind die Toten ja auch prinzipiell irgendwie immer kalt.
Wie kalt sind Verstorbene? Also im Endeffekt fällt ja die Körpertemperatur, nachdem jemand verstorben ist, relativ zügig. Man sagt so ungefähr 1 Grad Celsius pro Stunde, kommt natürlich auf die Umgebungstemperatur an, auf Zimmertemperatur. Und wenn wir die Verstorbenen überführen, also wir Bestatter, dann überführen wir die ja in Klimaraum. Und Klimaräume sind ja sowas wie große Kühlschränke.
Ich wollte das mal wissen, was ist denn eine normale Körpertemperatur? Lass doch mal alle abholen.
Eine normale Körpertemperatur liegt bei ungefähr 37 Grad.
Mhm.
Pro Stunde verliert der Körper, wenn sozusagen das Herz nicht mehr schlägt, um ca. 1 Grad Celsius. Bis ist sozusagen Raumtemperatur, also wenn der Verstorbene jetzt im Raum liegt, Zimmertemperatur von ungefähr 21 Grad erlangt. Das ist ja schon für uns sehr kühl. Das heißt, wenn wir mit normalen Körpertemperatur an jemanden rangehen und den dann anfassen, der 21 Grad Celsius hat und wir haben 37 Grad Celsius Körpertemperatur, dann fühlt er sich schon kälter an. Und wenn natürlich ein Verstorbener dann in einem Klimaraum ist, beziehungsweise in einem Kühlraum, dann die Kühlräume sind ungefähr bei 4 bis 8 Grad Celsius, dann ist es natürlich noch kälter. Deswegen ist es ja meistens für die Bestatter, wenn die jetzt eine Aufbahrung machen, beziehungsweise eine Abschiednahme, wichtig, dass die Verstorbenen schon ein paar Stunden vorher rausgeholt werden, dass sie nicht so ganz so kalt sind, weil dadurch, dass natürlich durch den Hitzeunterschied sieht das aus, als ob die Verstorbenen auch nochmal schwitzen, ne? Dadurch, dass ja sich Kondenswasser bildet. Das ist ganz klar durch den Temperaturunterschied. Also man kann eigentlich sagen, Verstorbene, wenn sie in einer normalen Zimmerumgebung sind, dann haben die dann auch irgendwann Zimmertemperatur.
Und dieser, wie nennst du das, Klimaraum?
Ja.
Sieht das aus wie in den Filmen, dass man da so eine Fächer hat, die man so rauszieht, oder ist das bei der Polizei, ich weiß gar nicht. Ich stelle mir immer diese Fächer vor, wie so eine riesengroßen Kühlfächer, wo also, die liegen und man zieht die raus.
Na, die gibt es sowohl als auch. Das kommt halt auf die Bauart an. Also bei den Bestattungshäusern, bei denen ich bisher gearbeitet habe, die hatten sozusagen begehbare Klimaräume. Das heißt, das waren halt sozusagen wie große
Kühlschränke.
Ja. Wenn man so möchte, und hatten dort wie so eine Art Wandfächer oder einzelne Wägen, wo sozusagen bis zu 2 Särge drauf konnten.
Aber Fächer wie Fächer zum Rausziehen oder Fächer wie Feldbetten, so wie Doppelstockbetten? Also liegen
eher
die
so
da oder sind die
ja, also
abgeschlossen?
Die liegen ja nicht nackt da. Das heißt, die Verstorbenen sind ja immer in einem Sarg.
Ach so.
Genau.
Ach, das sind immer, man kommt rein in diesen großen Kühlschrank und da sind überall Särge. Okay, ja, entschuldige, aber
man kommt rein in den Kühlschrank und da sind überall Särge.
Okay, danke.
Zum Schluss, der Radieschen von unten Filmtipp.
Ich habe einen Film mitgebracht. Es ist, ich möchte sagen, für mich der schönste Film, der sich mit dem Tod beschäftigt und der Film, der mir am allermeisten in meiner Trauer geholfen hat. Und dazu ist es ein echter Tipp, weil ich glaube, dass viele Menschen diesen Film nicht kennen. Er heißt 7 Minuten nach Mitternacht. Im Original heißt er A Monster Calls. Er ist mit Liam Neeson, ist ein Fantasy-Film. Und ist so unglaublich gut gemacht. Also ich stehe überhaupt nicht auf Fantasy-Filme, aber in diesem Film geht es um eine Eibe, was übrigens mein Lieblingsbaum ist. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe.
Jetzt weiß ich's.
Ich finde, eine Eibe ist ein unfassbar faszinierender Baum, weil der ja so hochgradig giftig ist und der ja auch so unglaublich alt wird, also 2000 Jahre und älter, und man kann es aber gar nicht richtig sehen, weil andere Geschichte. Auf jeden Fall, daraus werden Instrumente gemacht und Pfeilbögen, und ich liebe die Eibe. Also, die Hauptrolle spielt eine Eibe, gesprochen von Liam Neeson. So. Und dieser Film hat mir, ich will nicht zu viel verraten, so ein bisschen die Last runtergenommen. Im Prozess des Sterbens, wenn jemand gerade dabei ist zu gehen, kann das auch was unfassbar Anstrengendes sein, solange es andauert. Ich will nichts Falsches sagen. Also, wie sage ich das denn, ohne dass es falsch klingt? Es kann auch was Erlösendes haben, wenn es dann überstanden ist. Wenn man nicht mehr jedes Mal zusammenzuckt, wenn man einen Krankenwagen hört. Wenn man nicht mehr jedes Mal einen halben Herzinfarkt bekommt, wenn das Telefon klingelt. Und ich habe damals gemerkt, dass ich mich auch ein bisschen schuldig gefühlt habe über diesen Funken Erleichterung, den ich gespürt habe, als es vorbei war. Ich habe mich so verstanden gefühlt von dem Film, es war unglaublich. Also, ich packe auf die Filmtippliste 7 Minuten nach Mitternacht. A Monster Calls, wer es im Original gucken will, Mutterliebe, Mobbing, Albträume und ganz viel Verlust. Wahnsinnig guter Film.
Bin ich gespannt. Gucke ich mir auf jeden Fall jetzt an.
Naja, da haben wir es doch. Folge 2 im Kasten.
Im Kasten.
Achso, das sollte ich nicht sagen. Ne?
Nee, in der Kiste. Haben wir die Folge 2 in der Kiste. Um Gottes Willen.
Jan Edler, das hat mir wieder mal Spaß gemacht.
Sissy Metzger, ich fand es auch richtig schön.
Wir freuen uns natürlich jederzeit auch auf euer Feedback. Eure Fragen, eure Gedanken zum Thema nehmen wir sehr, sehr gerne mit in den nächsten Podcast rein. Schreibt uns, e-mailt uns. Ihr findet uns im Instagram, auf TikTok und auf mdrjump.de. Mein Name ist Sissy Metzger.
Mein Name ist Jan Edler.
Du hast sehr gut reagiert, als ich dich gerade angeguckt habe. Ey, richtig gut. Yeah. Und wir freuen uns auf nächste Woche mit euch. Bis dann.
Ciao.
Radieschen von unten ist ein Podcast von Produktionsbude. Im Auftrag von MDR Jump.